Also schön hier zu sein, freut mich, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ein sehr herausfordernder Text, der sich leichter liest, als er sich leben lässt, den wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Bevor ich loslege, würde ich gerne beten. Es ist immer wichtig, dass wir vor dem Herrn also Klarheit bekommen. Worte, menschliche Worte, das ist eine Sache, aber letzten Endes sind wir darauf angewiesen, dass der Heilige Geist in uns lebendig macht, was geschrieben steht. Ja, lass uns beten. Du Herr bist es, der alles geschaffen hat, im Himmel und auf der Erde, und der alles durch dein mächtiges Wort erhält. Du selbst bist das fleischgewordene Wort in Person und dein geschriebenes Wort. Es ist nicht zu trennen von dem, was du sagst und was du bist. Und Herr, wir sehen an deiner Schrift, wie falsch man Dinge verstehen kann, und wir sind angewiesen darauf, dass du es offenbarst, Herr. Wir haben die Bitte, dass du schenkst, dass wenn wir reden und hören, dass es durch den Heiligen Geist geführt wird, dass es bestätigt wird, dass du das, was von dir ist, uns zum Erkennen gibst und zum Glauben gibst. Bitte trenn du, was irdisch ist und was himmlisch ist, dass wir angeschlossen sind an deine heiligen Gedanken, an deine heiligen Wege und deine Berufung. Amen. Ja, ich möchte einsteigen mit einer Frage, nämlich: Lebst du gerade? Also ich meine, dass du hier bist und nicht im Sarg bist, das ist mir schon klar. Das ist aber auch nicht die Frage, sondern die Frage ist: Lebst du? Also wir existieren alle, das ist klar, aber leben wir im Jetzt und leben wir im Heute? Das ist die Frage. Oder leben wir im Gestern oder leben wir im Morgen? Leben wir also in diesem Moment, leben wir in der Gegenwart? Jesus hat dieses Thema aufgegriffen, und zwar in einem ganz besonderen Kontext, nämlich im Kontext von besorgt sein um den morgigen Tag und im Kontext von Trachten nach dem Reich Gottes. Er bringt hier zwei Dinge zusammen, die wir wahrscheinlich so aus der irdischen Perspektive nicht zusammenbringen würden. Er sagt nämlich in diesem Text, den wir gerade gehört haben in der Schriftlesung, dass wir etwas lassen sollen und dass wir etwas tun sollen. Dieser Text aus Matthäus 6 sagt also einmal, was wir tun sollen, das ist in Vers 33, dieses trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann gibt es etwas, was wir lassen sollen. Und das steht ein Vers danach, oder zwei Verse danach. Da steht nämlich: Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und dann heißt es: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Also zusammengefasst sagt Jesus hier: Trachtet nach dem Reich Gottes und lasst die Sorgen über den morgigen Tag morgen sein. Wer sich Sorgen macht, der lebt halt in der Zukunft und er lebt nicht in der Gegenwart. Aber das Trachten nach dem Reich Gottes, das findet immer statt im Hier und im Jetzt. Das ist der Unterschied. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 10, dass er gekommen ist, um Leben im Überfluss zu geben. Ja, der Dieb kommt nur zum Stehlen, aber er ist gekommen, um Leben im Überfluss zu geben. Und er sagt dann in Johannes 17, Vers 3, was dieses Leben ist. Es hat nämlich damit zu tun, den Vater und den Sohn zu erkennen. Er sagt: Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen ist ein Begriff für tiefste Gemeinschaft und Verbundenheit. Und das ist der Punkt, dass das Leben, wahres Leben, eben darin besteht, mit Christus Gemeinschaft zu haben, mit dem Vater Gemeinschaft zu haben, mit ihm eins zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Und das hat mit dem Reich Gottes zu tun, mit dem Trachten nach dem Reich Gottes zu tun. Nun zunächst einmal zu diesem Gegenteil, nämlich besorgt zu sein. Besorgt zu sein um den morgigen Tag. Da sagt er, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Was bedeutet besorgt sein? Jetzt von der Wortbedeutung her ist es so, es bedeutet ängstlich sein. Also Besorgnis hat was mit ängstlich sein zu tun. Und es bedeutet abgelenkt zu sein, wörtlich geteilt zu sein, zerrissen zu sein. Man ist sozusagen mit dem einen Teil hier und mit dem anderen Teil dort. Ja, mit dem Körper hier, mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder wo auch immer. Ja, man ist beunruhigt, man ist zerrissen, man ist geteilt, man ist nicht präsent im Hier und im Jetzt. Man macht sich Gedanken, man ist zerstreut, man macht sich Gedanken über verschiedene Dinge, die vielleicht eintreten könnten. Und das ist eine Art von Leben, die Jesus für uns als gläubige Leute nicht vorgesehen hat. Er sagt jetzt hier in Matthäus 6, Vers 25, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Also was ihr essen sollt und trinken sollt und anziehen sollt. Also er nennt hier wirklich so elementare Bedürfnisse des Lebens. Diese elementaren Bedürfnisse, die waren wahrscheinlich damals viel präsenter noch. Ja? Also was wirst du morgen essen? Was wirst du anziehen? Wie wird es dir gehen? Also es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt des irdischen Lebens. Und er sagt aber, darüber sei nicht besorgt. Und er sagt, deshalb sage ich euch. Und wenn ein deshalb steht, dann ist ja immer die Frage, weshalb? Ja, warum steht da ein deshalb? Das ist eine Begründung. Und die Begründung, die liest man einen Vers vorher. Warum sollen wir nicht besorgt sein? Er sagt nämlich in dem Vers davor, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Und dann heißt es, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In der Schriftlesung war in der Übersetzung Geld. Das ist zwar richtig, aber nicht vollständig. Der eigentliche Begriff hier ist Mammon. Und Mammon bedeutet ganz allgemein gesprochen Besitz. Das kann Geld sein, das kann aber auch dein Flugzeug sein, über das du dir Sorgen hast, oder dein Boot, oder dein Auto, oder dein Handy, oder dein Ruf, den du vielleicht zu verlieren hast, oder den du zu verteidigen hast, oder dein Ranking in was weiß ich wo, oder dein Profil bei irgendwelchen sozialen Medien, oder dein Status in irgendwelchen Spielen, die du spielst, was auch immer. Ja? Also dieses, was auch immer du besitzen kannst im Irdischen, das ist mit diesem Begriff gemeint. Und er sagt hier, niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem, was du besitzt. Und er sagt, und deshalb, das ist der Grund, deshalb, weil du das nicht kannst, es geht nicht beides gleichzeitig, deshalb, sagt er, sei nicht besorgt für euer Leben und so weiter und den morgigen Tag. Deshalb. Jesus bringt hier zwei Dinge zusammen, die wir, denke ich, so nicht zusammenbringen würden, wenn er es nicht so uns offenbaren würde. Das Besorgtsein, das bezieht sich immer auf das Irdische. Also über alles, was man sich Sorgen machen kann, wenn man darüber mal nachdenkt und auch diese Worte jetzt von Jesus liest, das sind ja nie Sorgen über das Reich Gottes, sondern das sind immer Sorgen um das Irdische. Wie wird es mir gehen? Also jetzt mal etwas zugespitzt, ja. Der Urlaub sollte vielleicht noch ein bisschen bequemer werden, noch interessanter, noch mehr Abenteuer, noch mehr Bewahrung, noch mehr Sicherheit. Hoffentlich passiert uns nichts. Der Job noch angenehmer, noch bessere Kollegen, noch mehr Gehalt, noch mehr Geld. Für die Kinder vielleicht eine noch bessere Ausbildung, noch bessere Chancen, noch mehr Glück im Irdischen. die Vorhaben, die wir eben so vorhaben, die sollen alle gelingen. Also das sind ja alles so Dinge, die haben irgendwie mit unserem Leben zu tun. Und Jesus sagt, und darüber mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Satz gehört diese Tage, der hat mich nicht losgelassen. Da hat jemand gesagt, Besitz macht besessen. Das fand ich sehr interessant. Und da ist wirklich was dran. Besitz macht besessen. Also jetzt nicht im Sinne von dämonischer Besessenheit, ja. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, Leute reden von finanzieller Unabhängigkeit und so weiter. Wenn man mal schaut, wie viel Zeit Leute, die viel Geld haben, damit verbringen, ihr Geld zusammenzuhalten, dass es ihnen nicht zerrinnt, dann muss man sagen, ja, da ist wirklich Besorgnis im irdischen Leben. Jetzt sagt Jesus, nach all dem trachten die Nationen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Also sich Sorgen zu machen im Irdischen, über das Irdische, das ist eine Sache, die ist eigentlich vorgesehen für Leute, die nicht wiedergeboren sind. Aber für das Volk Gottes ist es nicht vorgesehen. Im Gegensatz dazu stellt Jesus jetzt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, den Jüngern vor. Und dieses Trachten, ihr kennt es, wenn einer dem anderen nach dem Leben trachtet, ne? Also dann überlegt man sich, wie schaffe ich das, den aus dem Irdischen rauszubefördern ins Jenseits? Also man macht sich Gedanken, man plant, da ist Aktivität dahinter, ja? Das heißt also, trachten bedeutet vom Wort her verlangen, sehnen, begehren, erstreben, bemühen, einer Sache auf den Grund gehen, und es bedeutet nachdenken, erforschen. Es ist ein ernsthafter Wunsch, der mit Aktivität verbunden ist. Ja, ich habe vorhin schon zu Carina gesagt, ich brauche es nicht, aber wahrscheinlich doch, danke. Ja, manchmal quakt der Frosch zu laut. Niemals. Danke. Ja, genau. Also trachten bedeutet im Kern, man versucht etwas zu erreichen, aber es bleibt nicht einfach beim Wunsch, sondern da ist Aktivität dahinter. Ja, das sind Schritte dahinter, die man einleitet. Intensiv. Jesus gibt so ein paar Beispiele dafür, wie das manche Leute gemacht haben in Bezug aufs Evangelium. Da ist zum Beispiel in Matthäus 13 davon die Rede, dass es jemanden gibt, einen Kaufmann, der wollte eine kostbare Perle kaufen, hat sie gefunden, wollte sie kaufen, und dann hat er alles verkauft, was er hat, um genug Kaufpreis zu haben, um diese Perle zu kaufen. Ja, das ist Trachten. Also nicht einfach nur, ich habe den Wunsch, oh, die hätte ich gerne, so im Schaufenster, sondern er verkauft alles, was er hat. Ja? Da ist Aktivität dahinter, um das zu kaufen. Oder diese andere Sache mit dem Schatz, mit dem Acker, Matthäus 13, verborgener Schatz im Acker. Und der weiß ganz genau, wenn er diesen Acker kauft, dann gehört auch der Schatz, der in dem Acker drinnen verborgen ist, der gehört an ihm. Also was macht er? Er verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Das sind Bilder übers Evangelium. Ja, also man lässt alles hinter sich, um das Evangelium, um Christus aufzunehmen. Aber der Punkt ist, jetzt in Bezug auf Trachten, dass uns hier klar wird, Trachten bedeutet, da ist einfach Aktivität, da ist Bemühen, da setzt man alles dran, um es zu kriegen. Nun, und jetzt das Reich Gottes. Jesus sagt ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Und da möchte ich mit euch einfach ein paar Schlaglichter euch geben, ein paar Bibelstellen, die uns beschreiben, worum geht es denn hier beim Reich Gottes? Was ist denn das, wonach wir trachten sollen? Nun, zum einen Römer 14, da steht geschrieben, Vers 17, dass das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Also nicht irgendwie irdisch, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also da wird uns eine Definition gegeben, was ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist, Friede im Heiligen Geist, Freude im Heiligen Geist. Das heißt, das Reich Gottes hat etwas damit zu tun, dass der Heilige Geist etwas wirkt an uns, was mit Gerechtigkeit, Friede und Freude zu tun hat. Jesus sagt ja, als er gefragt wird, wie sollen wir eigentlich beten, wie soll man beten, sagt er in Matthäus 6, dein Reich komme. Dein Reich komme, das Reich Gottes, ja. Dein Reich komme. Also er lehrt die Jünger beten, wir kennen das als das Vaterunser. Und wenn wir jetzt sagen, ja, dein Reich komme, das hat er den Jüngern damals gesagt, wenn ihr betet, betet dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zwar wie im Himmel, so auf der Erde. Ja? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie er im Himmel geschieht, so soll er auf der Erde geschehen. Ja, wie geschah denn der Wille Gottes im Himmel? Er hat Satan aus dem Himmel geworfen. Ja, jetzt soll dieser Wille Gottes in der gleichen Art und Weise auch auf dieser Erde geschehen. Dein Reich komme. Und jetzt sagt Jesus am Ende vom Matthäus-Evangelium, die letzten Verse, Kapitel 28, sagt er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Nicht nur im Himmel, nicht nur auf der Erde, sondern im Himmel und auf der Erde. In beiden Sphären sozusagen ist ihm alle Macht gegeben. Das ist wichtig, werden wir gleich merken, weil das nämlich mit dem Reich Gottes zu tun hat. Die Macht Jesu im Himmel und auf der Erde kannst du nicht trennen vom Reich Gottes. Und jetzt sagt Jesus, dass das Reich Gottes in Kraft besteht. 1. Korinther 4,20, das Reich Gottes besteht in Kraft. Und er sagt, und jetzt wird es sehr spannend, Lukas 11, Vers 20, sagt er, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also Jesus treibt Dämonen aus. Die Evangelien sind ja voll davon, von dämonischer Besessenheit und wie Jesus Dämonen austreibt, die Jünger dann auch. Und Jesus sagt, wenn ich Dämonen austreibe, dann muss euch klar sein, das Reich Gottes, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist da. Aus der Perspektive von Jesus ist das Reich Gottes nichts, was kommt, wenn er wiederkommt, wenn wir entrückt werden, wenn wir ein Auferstehungsleib bekommen, sondern das Reich Gottes ist etwas, was zu der Zeit, als er damals Dämonen ausgetrieben hat, bereits gekommen ist. Und die Dämonenaustreibung ist der Beweis dafür, dass das Reich Gottes gekommen ist. Das ist das Verständnis von Jesus über das Reich Gottes. Er sagt dann in Lukas 10, Vers 18, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Sozusagen ein Einblick Jesu, den er in diese geistliche Welt als Sohn Gottes und fleischgewordener Gott hat. Und er sagt, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und der Paralleltext dazu, der noch mehr Licht gibt, was da passiert ist, der steht in Offenbarung 12, Vers 10. Da steht nämlich, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also hier wird beschrieben, dass der Satan aus dem Himmel geworfen wurde, ja, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Und dieses Denn ist eine Begründung. Und zwar eine Begründung dafür, dass das Heil und die Kraft, und da steht es ausdrücklich da, das Reich unseres Gottes gekommen ist und die Macht seines Christus. Das heißt, die Tatsache, dass Jesus den Teufel aus dem Himmel geworfen hat, die hat damit zu tun, dass das Reich Gottes gekommen ist. Und das ist damals hat es begonnen. Er sagt weiter, Lukas 17, Vers 20, er wird von den Pharisäern gefragt, wann das Reich Gottes kommen soll. Also es ist ja nicht so, dass das Reich Gottes im luftleeren Raum dasteht, sondern die Propheten im Alten Testament, die haben ja davon gesprochen. Und selbst die Propheten haben sich gefragt, wann wird das sein? Und jetzt fragen die Pharisäer, wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus gibt ihnen zwei Antworten. Er sagt ihnen nämlich einmal wann und einmal wo. Er sagt ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also die hatten die Vorstellung, dass Jesus kommt und ein politisches, ein vielleicht militärisches, ein irdisches Reich aufrichtet. Und sie haben gefragt, wann kommt es? Und Jesus sagt ihnen zwei Dinge. Erstens, es ist bereits mitten unter euch. Es ist da. Und zweitens, es ist nicht so, dass man sagt, dass man es beobachten könnte. Du kannst eben nicht einen Zaun drumherum machen und sagen, da ist es. Das ist kein irdisches Reich, sagt er. Man kann nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, sondern es ist dort, wo Jesus Christus herrscht. Dort ist das Reich Gottes. Es ist ein geistliches Reich. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Und deswegen sagte ich gerade am Anfang, Römer 14, es ist nicht Essen und Trinken. Es ist nicht etwas Irdisches, sondern es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Es hat damit zu tun, dass Jesus Dämonen austreibt und man merkt, hier passiert eine geistliche Machtverschiebung. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Im Kolosserbrief steht dann geschrieben, Kapitel 1, Vers 13, das ist übrigens ein herrlicher Vers, um einem darüber klar zu werden, Aberglaube hat keinen Platz mehr. Ich war jetzt da ein paar Tage verreist, und da bin ich auch in einem Boot gefahren und da habe ich gesehen, wie die ganze Familie einen Geldbeutel aufmacht und so Pfennige rausholt. Pfennige. Ja, früher war es Pfennige, genau. Heute ist es so ein Centstück. Und dann als Glücksbringer in den See reinwirft. Da denke ich so, ja, okay, das ist auch eine Form von Aberglauben. Ja? Und schaut mal, was hier steht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja? Wir sind aus einem Reich, als wir gläubig wurden, sind wir aus einem Reich, die Bibel sagt, das ist das Reich der Finsternis, sind wir herausversetzt worden in ein anderes Reich hinein, nämlich in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, da hat auch Aberglaube keinen Platz mehr. Aberglaube ist ja überall dort, wo du den Eindruck hast oder glaubst, dass der Teufel Macht über dich hat. Aber hier sagt Gott, ich habe dich reinversetzt in mein Reich und in meinem Reich, da regiere ich und nicht der Teufel. Da regiert Christus. Und zwar mit der Macht, die er im Himmel und auf der Erde hat. Ja, Jesus, habe ich vorhin gelesen, Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Nun, dieses Reich Gottes ist ein Königreich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Reich Gottes bedeutet Königreich, König, Königsherrschaft. Das griechische Wort, was da steht, das bedeutet ein Reich, ein Gebiet, wenn man so will, in dem ein König herrscht, in dem ein König souverän regiert. Herrschaft eines Königs. Und wenn wir von Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir von Herrschaft Christi in diesem Reich. Im Reich Gottes regiert nicht Satan, sondern im Reich Gottes regiert Christus und nur er. Und dieses Reich ist da. Jedes Königreich braucht einen König. sonst ist kein Königreich. Ja, und Jesus ist eben dieser König, er wird als dieser König offenbart, der in diesem Königreich, im Reich Gottes, als König herrscht. Johannes 3, Vers 5 sagt, wie man da reinkommt. Es gibt noch ein paar andere Stellen, aber die jetzt einfach mal exemplarisch. Da steht, Jesus sagt er zu Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Ich denke, dass dieser Begriff Wasser, der steht in diesem Kontext für Reinigung durch das Wort. Epheser 5, Vers 26 heißt es, sie wird gereinigt durch das Wasserbad im Wort, geht es um die Gemeinde. Also aus Wasser und Geist, Petrus spricht davon, dass wir durch das Wort Gottes, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes wiedergeboren wurden. Also wer durch Wasser und Geist, wer durch Wort und den Heiligen Geist, der dieses Wort nimmt und uns zum Leben macht, wer erkennt, wer Christus ist und an ihn glaubt, der tritt in das Reich Gottes ein. Der wird versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes. Es ist schon so, dass das Reich Gottes auch was Zukünftiges ist, aber eben nicht nur. Es hat angefangen, aber es reicht natürlich auch zeitlich gesehen in die Zukunft. Lukas 13. Da redet Jesus davon, dass es bei manchen Zähneknirschen und Weinen gibt, 13,28, und zwar dann, wenn sie Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werden. Also das hat schon auch eine zukünftige Komponente, dass dann, wenn Menschen eben alle Propheten und Abraham und Isaak im Reich Gottes sehen und dann sie selber sehen, wir sind nicht in diesem Reich, da ist dann Zähneknirschen und Weinen. Im Hebräerbrief wird davon gesprochen, dass das Reich Gottes ein unerschütterliches Reich ist. Hebräer 12, 28. In Lukas 13 wird von einem Sauerteig gesprochen. Und da ist dieser Begriff, es fängt an und es durchsäuert alles. Es breitet sich aus. Das ist eine weitere Eigenschaft des Reiches Gottes. Es breitet sich aus. In Lukas 13 wird vom Senfkorn gesprochen. Es ist am Anfang ganz klein und dann riesig groß. Da heißt es, dass eben selbst die Vögel in diesem Baum dann nisten. Also das Reich Gottes hat angefangen. Es hat angefangen, es fängt nicht später an. Es hat angefangen und es breitet sich aus und es wird auch in der Zukunft sein. Es ist kein irdisches Reich, es ist ein geistliches Reich. Und das Bemerkenswerte oder das besondere Kennzeichen ist, Christus regiert als König dort. So, und jetzt sagt Jesus, wir sollen nach diesem Reich trachten. Wir sollen nicht besorgt sein um den morgigen Tag, sondern wir sollen nach diesem Reich trachten, im Hier und im Jetzt. Das heißt, wir trachten nach der Königsherrschaft Gottes, nach der Königsherrschaft von Jesus Christus. Das, was unser Leben eigentlich ausmachen soll, jetzt hier im Irdischen, ist nicht, dass wir uns permanent Gedanken und Sorgen darüber machen, was werde ich studieren, was werde ich morgen machen, werde ich... Also, wie wird der Urlaub? Wie wird meine Arbeitsstelle? Wie werde ich mit? Ich weiß nicht was, ja. Es gibt ja 100.000 Sachen, mit denen du dich beschäftigen kannst im Irdischen. Die haben irgendwie auch alle ihren Platz, ja. Aber Jesus sagt, ich weiß doch, dass euch das alles umgibt. Ich weiß auch, was ihr alles braucht. Und ich weiß auch, wo ihr überall Bewahrung braucht. Aber er sagt, konzentriert euch nicht darauf. Ich sorge dafür. Aber konzentriert ihr euch nicht auf diese irdischen Dinge, sondern konzentriert ihr euch darauf, was Inhalt dieses Reiches ist, meine Herrschaft. Und wenn ich wirklich sage, Herr Jesus, ich möchte, dass du herrschst. Ich möchte deine Herrschaft sehen. Dann sage ich im Kern letzten Endes, dein Wille geschehe. Es gibt einen ganz interessanten Zusammenhang, der mir aufgefallen ist im Buch der Offenbarung, und zwar in Kapitel 13. Da wird von zwei Tieren gesprochen. Das hört sich erstmal sehr mysteriös an, wenn man das Buch Daniel kennt, also gerade ab Kapitel 7, dann auch mal in der Offenbarung ein bisschen weiter liest, dann bekommt man Erklärungen dafür, also darüber, was das ist. Das sind ja Bilder. Also die Offenbarung ist eine Botschaft, nicht eine beliebige Botschaft, wo man sich irgendwas interpretieren kann, sondern eine ganz definierte Botschaft, aber in einer Bildersprache gegeben. Prophetisches Wort ist Wort Gottes in Bildern. Und diese Bilder, die muss man erklären, muss man deuten. Das ist wie Englisch. Wenn du Englisch nicht kannst, das ist eine Sprache, das Wort Table heißt halt Tisch, ja, und nicht Stuhl. Also das heißt, jedes Wort hat eine bestimmte Bedeutung und so hat auch jedes Bild eine ganz bestimmte, von Gott festgelegte Bedeutung. Und so sind jetzt also hier zwei Tiere und wenn man, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, aber wenn man Daniel liest, dann stellt man fest, da wird es auch erklärt und auch in der Offenbarung wird es in Kapitel 17 erklärt, dass diese Tiere, das sind, oder dieses Tier aus dem Meer, ganz am Anfang, so muss man es vielleicht sagen, das hat was mit Königreich zu tun, mit einem irdischen, weltlichen Reich zu tun. Mit einem politischen Reich, vielleicht mit einem militärischen Reich, also jedenfalls mit einem irdischen Reich. Und wir leben ja alle in irgendwelchen Nationen, der eine in Deutschland, der andere in England, der andere in den USA, wo auch immer. Also wir haben hier sozusagen Reiche, also Weltreiche, wenn man so möchte. Ja? Und die haben natürlich eines auf dem Schirm und das ist das Irdische. Da geht es immer um das Irdische. Da geht es um Macht, da geht es um Geld, da geht es um Ansehen. Wie kommt man im Irdischen zurecht? Darum geht's. Und jetzt gibt es etwas Zweites. Und das hat mit diesem Reich Gottes und diesem Trachten nach dem Reich Gottes und dem Besorgnis für den morgigen Tag zu tun. Jetzt taucht da plötzlich ein zweites Tier auf. Und das wird ein bisschen anders beschrieben. Es wird nämlich beschrieben in Vers 11, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Also dieses Tier, also es hat auch irgendwas mit einer Macht zu tun, mit einer irdischen Macht zu tun, aber dieses Tier, also dieses Tier ist ein Bild für eine Macht, für ein System. Das hat vom Aussehen her zwei Hörner gleich einem Lamm. Und wir merken schon, Lamm Gottes, das Lamm kommt ja da auch vor, nur eben als Christus. Und jetzt schaut etwas hier aus wie Christus, aber es redet wie ein Drache. Und wir merken hier plötzlich, hier kommt etwas Zweites rein, was Christus imitiert. Da kommt etwas rein, was im ersten Moment christlich aussieht, aber nicht Christus ist. Es gibt ein durchgängiges Prinzip bei Satan und dieser gefallenen Welt, nämlich, dass Satan Gott versucht zu imitieren. Er versucht, ihn nachzumachen. Gott schafft ein geistliches, ewiges Reich. Und was denkt ihr, was der Teufel macht? Er schafft ein Reich. Er imitiert Gott, ein irdisches Reich. Gott schafft den Mensch als Mann und Frau, und zwar wie? In seinem Bild. Was macht der Satan? Er imitiert Gott. Er schafft auch ein Bild. Steht da geschrieben, komme ich gleich drauf. Gott schafft ein Bild. Er schafft den Mensch zu seinem Ebenbild, damit der Mensch Gott repräsentieren soll. Und der Satan imitiert Gott und erschafft auch ein Bild, das ihn, also den Satan, repräsentieren soll. Und das ist dieses zweite Tier, das aussieht wie Christus, aber nicht Christus ist. Und dieses, da heißt es dann, ich lese euch die Verse ab Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und dann fängt dieses Bild an zu reden. Ich verstehe das so, dass diejenigen, die auf der Erde wohnen, das wird hier übrigens ausdrücklich so offenbart, das sind diejenigen, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind. Also wenn hier davon die Rede ist, dass Leute auf der Erde wohnen, dann ist damit nicht gemeint alle Menschen, die irgendwie hier auf der Erde gerade wohnen, wie wir es ja auch tun, sondern das ist ein Begriff, der hier gebraucht wird, der sagt, das ist Offenbarung 13, Vers 8, die auf der Erde wohnen, das sind die, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind. Das ist die ungläubige Welt. Der Satan schafft durch ein religiöses System, was christlich aussieht, schafft er ein Menschenbild, das Irdische, das dem Irdischen nachrennt. Gott schafft uns als Menschen mit der Berufung, ihn zu repräsentieren. Und der Satan imitiert Gott und versucht, ein Menschenbild zu schaffen, das ihn repräsentiert. Gott schafft ein geistliches, ewiges Reich. Und Satan imitiert Gott und er schafft ein irdisches Reich. Gott schafft ein Bild, uns als Gläubige, die ihn im Reich Gottes repräsentieren sollen. Seine Gedanken, seine Werte, sein Handeln widerspiegeln sollen. Und der Satan imitiert das und er schafft ein irdisches Reich und er schafft ein religiöses System, das zum Ziel hat, Menschen im Irdischen zu verankern, auf das Irdische ausgerichtet zu sein. Und ich muss euch sagen, was mich eigentlich nicht überrascht ist, wenn eine Botschaft aus der Welt kommt, die uns ins Irdische reinziehen will, da würde ich sagen, ja klar, das ist ja logisch. Also wie soll es auch anders sein? Ja, die Welt wird ja nie geistliche Dinge vermitteln. Die Welt wird ja nie Menschen zu Christus bringen wollen. Aber das Besondere, und das ist hier der Punkt, wo es hier um Verführung geht. Das Besondere ist, dass die Offenbarung uns hier klar macht, es gibt etwas, was aus dem christlichen Kontext kommt. Nicht aus dem weltlichen Kontext, sondern aus dem christlichen Kontext. Was christlich aussieht, aber die Botschaft ist nicht Reich Gottes, sondern die Botschaft ist, wie komme ich im Irdischen besser zurecht? Wie kultiviere ich das Irdische? Wie kriege ich im Irdischen mehr Kick? Mehr von allem, mehr Abenteuer, mehr Freiheit und was auch immer. Und das ist das Interessante daran, diejenigen, die die Zielgruppe sind, ist eigentlich die Welt. Ja? Aber wir kriegen es als Christen ja mit. Die Botschaft ist aber aus dem Christlichen heraus. Und ich muss euch sagen, wenn man das so nicht auf dem Schirm hat, dann nimmt man vielleicht viele Dinge, die um uns herum einfach sind, als hört sich christlich an, wird schon okay sein. Wir leben ja heute in einem Zeitalter in Bezug auf die Vernetzung über soziale Medien, über Internet, über also wo du dich aber überall informieren kannst. Und da tauchen auch ja im christlichen Kontext, ich weiß nicht, was alles an Informationen auf, an Message, an Predigten, an sonst welchen Botschaften. Und vielleicht natürlich auch jetzt aus uns selber, ja, aber ich denke, dort ist schon eine massive Quelle und wir müssen einfach darauf bewaffnet sein, dass uns klar ist, nicht alles, was da ist, was christlich aussieht, ist wirklich Christus. Sondern es gibt etwas aus dem christlichen Kontext, was uns an den Punkt bringen will, dass wir irdisch denken und irdisch handeln. Dass wir das Reich Gottes aus dem Blick verlieren und uns aufs Irdische stürzen. Und dann bringen wir es fertig, die Dinge, die uns im Irdischen wichtig sind, zu vergeistlichen, und zwar dadurch, dass wir Gott bitten, das Irdische zu segnen. Dann bitten wir ihn, mach mir doch das im Irdischen angenehmer und das und das und das. Dann gebrauchst du Gott wie eine gute Fee, um im Irdischen besser zurechtzukommen, mehr Freude zu haben, mehr Glück zu haben, was auch immer. Der Knackpunkt ist, um es zu erkennen, also Botschaft zu erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob sie aus diesem Tier ist, was aussieht wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache, ist die Frage, geht es ums Reich Gottes oder geht es ums Irdische? Und ich muss euch sagen, als mir das erste Mal bewusst geworden ist, ich war erschrocken über mich selber, bei wie viele Dinge in meinem Leben geht es mir um Besorgtsein um den morgigen Tag. Es geht eins nach dem anderen, Herr, mach doch dies, mach doch das, mach doch jenes. Und es geht überhaupt nicht um das Reich Gottes, um die Herrschaft Christi. Versteht ihr diesen Unterschied? Wenn wir jetzt zum Beispiel, und damit schließe ich, wenn wir jetzt in diese Welt hineinschauen, wie sie gerade ist, so viele Leute erschrecken. Da treffen sich Leute und beten um Frieden. Aber wisst ihr, was nicht passiert? Glauben wir ernsthaft, dass Gott Frieden schafft, wenn Menschen nicht in sein Reich hineinkommen wollen? Also, versteht ihr, wie man da ein bisschen durcheinander gekommen ist? Man denkt, Gott würde oder hofft, Gott würde unsere Gebete nach Frieden erhören, ohne dass es uns darum geht, dass Menschen ins Reich Gottes hineinkommen. Er wird es nicht tun. Warum beten wir nicht darum, dass Menschen zur Buße kommen? Dort, wo das Reich Gottes ist, dort ist Friede im Heiligen Geist. Aber Friede außerhalb vom Reich Gottes, das ist keine Verheißung in der Schrift. Wenn wir so drumherum schauen, was um uns passiert, dann stellen wir fest, da ist so viel durcheinander. Wenn die Bibel recht hat und sie ist Wort Gottes, dann müssen wir sagen, Christus herrscht. Er herrscht doch. Und das steht ausdrücklich geschrieben, dass er herrscht. Und zwar nicht irgendwann später, sondern 1. Korinther 15, 24, eine meines Erachtens sehr, sehr wichtige Stelle jetzt für diese Zeit, in der wir leben. Schaut mal, was da steht. Dann das Ende, Entschuldigung, er redet vom Ende. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das ist so einer dieser Stellen, wo uns klar gemacht wird, es wird irgendwann das Ende kommen. Und wenn das Ende gekommen ist, dann übergibt der Sohn Jesus das Reich dem Gott, also das Reich, das sozusagen seine volle Größe erreicht hat, ja, also dieses Wachstümliche, Senfkorn und so weiter, Sauerteig, wenn es eine völlige Größe sozusagen erreicht hat, dann übergibt er es dem Vater, und zwar dann, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Dann, das heißt, in der Zwischenzeit ist er gerade dabei, das alles wegzutun. Und das steht nämlich hier, das steht nämlich die Begründung, denn er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das heißt, Jesus ist gerade dabei, seine Feinde unter seine Füße zu legen. Er ist gerade dabei, alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt wegzutun. Und wenn das dann alles weg ist, dann übergibt er das Reich dem Vater. Und in der Zwischenzeit herrscht er. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Hat Jesus bisher nicht geherrscht? Und die Antwort ist, wenn ihr das Alte Testament mal durchlest, 2. Chronik zum Beispiel, ja, wie herrscht da Gott? Er also gibt dem einen König die Macht, er entzieht dem anderen die Macht. Also das ganze Alte Testament ist voll von Herrschaft Gottes. Komplett, von A bis Z, Herrschaft Gottes. Es ist nie die Herrschaft des Teufels. Es ist die Herrschaft Gottes, der dem einen die Macht über den anderen gibt oder sie wieder entzieht. Es ist nicht der Teufel, der die Herrschaft hat. Gott gebraucht in seiner Weisheit und seiner Allmacht diese Situation, dass er dem Teufel Freiräume gibt. Aber es ist immer Gott, der sagt, hier, bis hier geht's und ab hier stopp. Die ganze Zeit macht es Gott. Und jetzt steht aber geschrieben, dass Jesus seine Herrschaft angetreten hat. Dass er seine Herrschaft angetreten hat und herrscht, bis auch der letzte Feind unter seine Füße gelegt ist. Und das ist ein Unterschied, weil mit dem Kommen von Jesus hat Jesus angefangen, nicht nur allgemein zu herrschen, sondern er hat angefangen, seine Feinde wegzutun. Das ist ein Riesenunterschied. Und das, was wir in dieser Welt sehen, wo manche Dinge wirklich aus den Fugen geraten, das hat damit zu tun, dass Jesus seine Herrschaft angetreten hat und seine Feinde gerade wegtut. Und wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann bedeutet das, dass wir im Inneren sagen, danke Herr, dass du das so machst. Danke, dass du in dieser Welt herrschst. Und wir sagen im Inneren, ja, dein Wille geschehe. Du weißt, was wir brauchen. Du kennst meine Bedürfnisse über den morgigen Tag und all das. Ich brauche mich darüber nicht sorgen. Und ich schaue in diese Welt hinein und ich weiß, ich bin in der Hand des Allmächtigen, der Macht hat im Himmel und auf der Erde. Ich bin in dieser Hand geborgen. Das ist, wenn ich auf das Reich Gottes konzentriert bin. Wenn ich danach trachte. Amen.